ich könnte mir vorstellen, dass man ja viel auch ausprobieren will, wenn man selbst kocht und dann entsprechend viel essen geht. Bist du eher diejenige, die sich die Weinkarte geben lässt?
Ja, ich lasse mir die
immer geben. Oder immer eine Empfehlung?
Ich lasse mir die erstmal geben, lese mir durch, dann sage ich, keine Ahnung, was ich bestellen soll und dann nehme ich die Weinbegleitung. Also zugegebenerweise hätte ich es wirklich nötig, mal das richtig zu lernen. Ich meine, wir trinken immer Wein, ich weiß, was lecker ist und was nicht, was mir schmeckt und was nicht, aber es wäre schon gut, das mal von Anfang an zu lernen.
Willkommen zu Auf ein Glas Wein mit, dem Podcast des SZ Brand Studios. Mir fällt immer wieder auf, die schönsten und längsten Gespräche, die ich hatte, waren oft bei einem Glas Wein. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Theresa Olkus und Wein begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Von den Weinbergen meiner Eltern in der Heimat bis heute in meinen Job. In diesem Podcast treffe ich Persönlichkeiten, die ihre Leidenschaft auch voll und ganz ausleben. Ob in der Musik, der Kulinarik oder in anderen Bereichen. Heute spreche ich mit Julia Komp. Julia wurde vor 3 Jahren über Nacht, könnte man fast schon sagen, zur jüngsten Sterneköchin Deutschlands. Aber anstatt weiter auf dieser Erfolgswelle zu surfen, hat sie an einem Höhepunkt ihrer Karriere irgendwann Tschüss gesagt, der Küche auf Schloss Lörsfeld den Rücken gekehrt und ist auf Weltreise gegangen. Seither ist 1 Jahr vergangen und ich habe sie ein paar Tage nach ihrer Rückkehr in Köln getroffen, mitten im Trubel zwischen Pop-Up-Restaurant und Baustellenchaos. Natürlich wollte ich von ihr wissen, was sie von ihren Reisen mitgebracht hat und warum Küchenchefinnen in den deutschen Sterne-Restaurants immer noch so rar sind. Erzählt hat sie mir auch, warum sie lieber Geld fürs Essen gehen ausgibt, als sich eine neue Jeans zu kaufen und was ihr schönstes Kompliment war, nämlich als jemand vor ihren Augen den Teller abgeleckt hat. Mir ist schnell klar geworden, Julia ist eine Frau mit Biss und eine, die Tacheles redet. Eine waschechte Kölnerin, die weiß, was sie will und auch, was sie nicht will. Dafür, dass Julia nur einen kleinen Schluck Riesling trinken wollte und eigentlich schnell wieder zurück an die Arbeit musste, haben wir uns dann am Ende doch eine ganze Weile lang unterhalten. Präsentiert wird dieser Podcast vom Deutschen Weininstitut und euch wünsche ich viel Spaß beim Hören. Ja, du warst jetzt auf der ganzen Welt unterwegs, so kann man das schon sagen. 2019 war dein Reisejahr. Unter dem Motto Driving Home for Christmas hast du jetzt deine Rückkehr angekündigt. Fühlt sich denn schon so home an? Bist du schon daheim und angekommen?
Nee, eigentlich überhaupt gar nicht. Also ich bin mal wieder auf die letzte Sekunde nach Hause gekommen und habe jetzt wirklich diese Pop-up vor mir. Heute kamen meine Sachen aus dem Container wieder nach draußen. Wir haben ein paar Sachen, also das Equipment halt im der neuen Küche abgeladen und der Rest ist jetzt zu uns nach Hause gefahren, weil meine Eltern auch eine Wohnung bauen und die mit Möbeln vermieten wollen. Und das kommt mir ganz, ganz zugute, weil jetzt nehmen die einfach meine Möbel. Und für den Fall, dass ich dann irgendwann wieder nach Hause komme, so richtig mit Wohnung, kann ich mir halt dann was Neues kaufen.
Das heißt, du bist quasi gerade auch wohnungslos.
Ich bin wohnungslos und arbeitslos, wenn man es genau nimmt.
Das sind doch gute Voraussichten. Aber du hast vieles vor, darüber wollen wir heute reden, auch über deine Reise auf jeden Fall. Aber ich würde gerne mit dir nochmal wirklich zurückgehen, 2016. So ein sehr turbulentes Jahr für dich.
So lange her.
Wie alt warst du da?
26?
26.
Warte, wie alt bin ich jetzt? 30.
Zurückzählen, Moment. Ich habe mal gelesen, 89er Jahrgang kommt
ja, genau.
Mit 27,
ja, 27. Also ich habe den Stern mit 27 bekommen.
Darauf wollte ich hinaus.
Aber genau. Mit Küchenchefin bin ich mit 26 geworden.
Und erinnerst du dich noch an diesen Tag? Also du bist damals zur jüngsten Sterneköchin Deutschlands gekürt worden. Wenn du zurückdenkst, kannst du dich noch erinnern, als
ihr
die Nachricht bekommen habt?
Das ist ein Tag, den man, glaube ich, niemals in seinem Leben vergessen wird. Die 6 Wochen vorher war ich mega angespannt, weil vorher kam schon ein anderer Restauranttester und da wurden wir abgewertet. Und dann war natürlich die Angst, den Stern zu verlieren, riesig. Aber an dem Tag kam dann sogar das Morgenmagazin zu uns und der Tag vorher war schon ein bisschen verrückt. Und dann haben wir halt im Laptop in der Küche aufgebaut, haben extra einen WLAN-Verstärker gekauft, weil im Schloss war die Verbindung eh immer total schlecht. Und dann hat jeder, der am Laptop vorbeigegangen ist, immer aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren gedrückt. Und irgendwann um die Mittagszeit haben wir eine Mittagspause gemacht und dann ist die Filmcrew vor die Türe gegangen. Und in dem Moment ist einer am Computer vorbeigegangen und hat die Liste, die geheim veröffentlichte Liste im Internet gesehen und dann stand da tatsächlich wir am Stern. Und in der ersten Sekunde konnte ich das gar nicht glauben. Und dann haben alle anderen angefangen zu jubeln und das Fernsehteam war gar nicht da.
Und warst du also mental da? Oder ja. Wenn du dich zurückerinnerst, kannst du dich noch gut erinnern?
Ja, mich hat morgens halt schon jemand vorgewarnt. Aber das war nur eine 99,9% Information. Okay. Also das war nicht sicher. Ich hatte halt irgendwie schon so eine innerliche Befriedigung. Aber in dem Moment, wo ich das halt schwarz auf weiß gesehen habe, da war ich wirklich das erste Mal in meinem Leben sprachlos. Das war so ein Gefühl, als ob 1 Million Steine von einem runterfallen.
Klar, also auch eine Anspannung, ne? Ja, wenn man so unter so Beobachtung und Verkosten. Und
nicht geschlafen, nichts gegessen davor. Also es war schon...
Was habt ihr getrunken? Mit was habt ihr angestoßen?
Ja, Champagner. Da stand Gott sei Dank genügend kalt. Und das war auch, glaube ich, meine erste richtige Champagner-Dusche. Und ich war klitschnass, ich musste mich zu Hause
umziehen. Wie bei der Formel 1.
Ja.
Aber verdient.
Ich hätte das lieber getrunken, aber gut.
Und wenn du jetzt so überlegst, das ist jetzt, sagen wir mal, 3 Jahre her, wie hat sich das alles verändert? Was hat der Stern gemacht?
Ja, das Leben hat sich komplett verändert. Ich meine, dieses erste Jahr als Küchenchefin, da waren halt auch viele Gourmetfeste und ich habe halt schon versucht, überall dabei zu sein, bei den Wettbewerben, auf der Messe, damit man halt auch einfach ein bisschen bekannter wird und damit man auch mehr Gäste werben kann. Und wo ich angekommen bin, da waren nicht so viele Gäste. Das Schloss war nicht so gut besucht. Also es war sehr ruhig. Ich meine, das Schloss gab es da fast 25 Jahre und die haben nie richtig Marketing gemacht. Irgendwann stirbt das dann halt auch aus. Die Leute, die waren schon, also die viele Gäste sind halt sehr alt und sind von Anfang an dahin gekommen. Und irgendwann können die halt auch nicht mehr kommen. Also muss man zusehen, dass man neue Gäste wirbt. Aber das ist halt nicht so richtig passiert. Und dann habe ich halt versucht, wirklich überall hinzugehen, um halt einfach wieder bekannter zu werden. Und nach dem Stern ist alles explodiert.
Kannst du mir vorstellen?
Also nach dem Stern alle Zeitungen. Also es war sehr viel Presse.
Komplett ausgebucht.
Ja. Also war schon viel los, ja.
Und mit Schloss meinst du Schloss Lörsfeld? Das ist ja der Betrieb, in dem du gearbeitet hast. 2018 war dann dein allerletztes Menü dort an Silvester. Und dann, finde ich, hast du eine sehr mutige Entscheidung getroffen. Du hast dem Ganzen quasi den Rücken gekehrt und bist ins Ausland gegangen auf eine lange Reise. Da kommst du jetzt gerade erst her, sieht man mal, wie lange das war. Hast du jemals so gedacht, könnte es jetzt nicht sein, wenn ich weggehe, gerade in dieser du hast ja gerade erzählt, in dieser Erfolgswelle, hattest du manchmal ein bisschen Sorge, wenn du jetzt weggehst, dass das wieder abflacht?
Nö, also selbst wenn, dann muss man halt wiederkommen und wieder Gas geben. Aber für mich selber hat es nicht gereicht. Also im Prinzip ist das dritte Restaurant, in dem ich arbeite und da ist meine Ausbildung schon drin. Also ich habe nur gelernt, war dann ein Jahr beim TÜV Rheinland im Vorstandscasino und in der Nationalmannschaft, war ein Jahr im La Poule d'Or, französisches Restaurant und bin ins Schloss gekommen. Ich habe nirgendwo in einem 3-Sterner gearbeitet, nirgendwo anders außer in Köln. Und für mich war das von Anfang an klar, dass ich halt, sobald ich fertig bin, abhaue und die Welt sehe. Und jedes Mal, wenn ich gehen wollte, kam halt so eine krasse Chance. Und hätte ich es jetzt nicht gemacht, dann wäre ich nie gegangen. Und ich hatte jetzt war ich auch irgendwie zu stolz, dann zu sagen, nachdem, was ich halt schon alles erlebt habe, okay, ich gehe jetzt nochmal und arbeite zum Beispiel bei Sven Elverfeld in der Küche. Klar, hätte ich machen können, aber es ist auch irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man vorher mit denen zusammen auf dem Gourmetfest ist, als Kollegen, und dann fange ich auf einmal wieder bei einem 3-Sterne-Koch an zu arbeiten, nur um noch was zu lernen. Da habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ich muss weiter meinen eigenen Weg gehen und ich gehe halt auf die Suche nach dem echten Geschmack. Und wir haben zum Beispiel jeden Tag asiatisch-orientalisches Essen gekocht, aber ich war noch nie in Korea. Keine Ahnung, wie Kimchi wirklich schmeckt. Und Kimchi, das es hier gibt, das
ist nicht vergleichbar.
Ja, das ist nicht das Gleiche, wie es dort ist. Also war es für mich halt wichtig, einmal dahin zu gehen, zu sehen, wie die Realität ist und ob ich es jetzt verändere oder nicht, das liegt halt an mir. Aber immerhin weiß ich, wie es schmecken soll oder wie es bei Ihnen schmeckt. Und das habe ich heute auf der ganzen Welt gemacht.
Also wirklich den Ursprung gesucht. Ja. Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, wo du überall warst. Wir haben aber noch leere Gläser. Ich habe gedacht, ich bringe uns mal was mit.
Oh ja,
du hast mir gesagt, du hast so einen Favoriten aus Deutschland, was du gerne trinkst in Sachen Wein. Und ich habe einen Riesling mitgebracht. Aber erzähl doch mal, wo du 2019 überall warst. Hast du mal mitgezählt?
Ja, also bis jetzt waren es 25 Länder.
25 in einem Jahr?
In 10 Monaten.
Was war das erste?
Katar.
Und das letzte?
Russland. Boah, ich muss überlegen. Die Länder, also ich kann jetzt wirklich auswendig meine Reiseroute aufsagen. Aber Konzentration ist im Moment wirklich am Ende. Man hat so viele Sachen im Kopf und jetzt die Organisation von dem Pop-Up-Dinner, die Beflügelung und der Hype vom neuen Restaurant, neue Kollegen, riesige Aufgabe. Boah, ich bin ein bisschen gerade
überfordert mental.
Ja, also was heißt überfordert? Das ist halt eine coole Aufgabe und ich freue mich mega darüber. Mhm. Und das ist halt was, wo man mega viel jetzt lernt. Ich meine, ich bin jetzt gerade dabei für das Pop-Up, habe eigentlich gedacht, ach ja, ist morgen fertig. Mhm. Aber wenn man überlegt, wie viele Organisationen es in Wirklichkeit ist, ist halt krass. Und für das Restaurant wird es ja noch schlimmer. Also es wird ja noch viel mehr. Jetzt ist es ein Pop-Up-Dinner.
Das heißt, es stehen zwei große Sachen an. Jetzt müssen wir von vorne mal aufholen, nämlich einmal das Pop-Up-Restaurant.
Ja.
Das läuft jetzt vor Weihnachten. Und dann auch das richtige Restaurant.
Ja.
Wann geht's da los?
Ja, also wir sind schon mitten in der Planung. Ich telefoniere täglich mit der Innenarchitektin und wir müssen jetzt schon die Küche planen, auch wenn die Location eher aussieht wie eine Ruine. Aber es muss halt Strom, Wasser und Gas verlegt werden. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wie viel Technik die Küche braucht.
Und gibt es schon ungefähr einen Zeitpunkt, wenn du dein erstes Gericht dort kennst?
Ja, also ich hoffe auf jeden Fall vor Weihnachten nächstes Jahr. Mhm. Also mein Traum wäre es halt, ins Weihnachtsgeschäft zu starten.
Das heißt, im Gegensatz zu den Reisen 2019 wird 2020 sehr viel hier in Köln zu Hause sein, oder?
Ja, damit kann ich mich gerade im Moment noch nicht so richtig anfreunden, aber es wird wohl so kommen, ja.
Ich schenke mal was ein. Wir sitzen nämlich so ein bisschen auf dem Trockenen.
Kann ich danach noch arbeiten, oder?
Das kommt drauf an, wie viel du probierst.
Schöne Gläser.
Ja, du meintest schon, Riesling ist so ein bisschen dein Favorit. Und ich habe eine Idee dahinter gehabt, diesen Riesling mitzubringen. Du merkst schon.
Der hat ein bisschen süß.
Der, genau, hat ein bisschen Süße, ein bisschen Restsüße. Ich dachte, weil ich mir vorstellen könnte, dass du vielleicht sogar restsüßem Riesling aus Deutschland in Asien vielleicht auch begegnet bist. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, also viele Restaurants haben halt deutsche Weine. Jetzt in St. Petersburg gab es auch Wein aus Deutschland. Mhm. Ist irgendwie komisch, aber also ich meine, für Frankreich, wenn man jetzt irgendwo anders in einem Land ist und französischen Wein trinkt, dann ist das so normal.
Ja.
Aber wenn man als Deutsche am Ende der Welt auf einer Insel sitzt und die dann halt das deutsche Sortiment rausholen, ist manchmal schon ein komisches Gefühl.
Kann ich mir vorstellen. Aber wenn, also so könnte ich mir vorstellen, ist es wahrscheinlich oft Riesling, oder? Einfach, weil es auch zur Küche gut passt, könnte ich mir vorstellen. Ne? Weil ich habe ein bisschen gelesen, dass du auch super gerne asiatisch kochst, wobei da muss ich jetzt vorsichtig sein. Du meintest ja schon, asiatisch gibt's für dich gar nicht mehr, weil man so viel jetzt unterteilen kann, wo man in allen Ländern war.
Ja.
Und gerade wenn es ein bisschen Schärfe hat, geht das mit Süß eigentlich ganz gut. Ich hoffe, der gefällt dir.
Ja, sehr lecker.
Also ein bisschen muss jetzt mich beherrschen. Mineralischer Stil.
Ja, ich mag gerne mineralisch, ich mag aber auch gerne Fass.
Mhm.
Also Holzfass, aber dann wirklich richtig kräftig.
Mhm.
Und bei den Roten liebe ich auch den Geruch halt von Syrah. Das ist einfach schon irgendwie so ein bisschen Afrika-Feeling.
Und wenn du es jetzt wirklich runterbrechen müsstest, trinkst du lieber weiß oder rot?
Weiß.
Wir hatten jetzt gerade gesprochen über die ganzen asiatischen Länder, in denen du warst. Es war nicht nur Asien, es war auch, glaube ich, Südamerika. Ein Teil von Afrika war dabei. Du hast gerade schon Russland erwähnt, Indien war es und so weiter. Die Liste ist endlos lang. Was ist dir denn am meisten in Erinnerung geblieben?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, aus welchem Gesichtspunkt man fragt. Fragt man nach Essen, fragt man nach Menschen oder fragt man nach Landschaft?
Mhm.
Also für mich, ich bin jetzt, was heißt landschaftsaffin, ich bin jetzt nicht so jemand, der jeden Tag durch die Natur läuft, keine Zeit halt.
Mhm.
Und in meinem privaten Urlaub würde ich auf jeden Fall ans Meer fahren und nicht an die Berge. Und ja, man kommt halt irgendwo hin und sagt, boah, das sieht aber schön aus. Ja, okay, halt so ein bisschen oberflächlich. Aber ich war im Oman und das war wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass mich die Natur beeindruckt hat.
Was war da so besonders?
Ja, das ist krass. Das Meer ist knallblau, der Sand ist mega weiß am Strand, dann kommen riesige Berge. Die Berge sind in der Mitte hohl, da sind da Oasen mit Süßwasser, hellblau, mit mega schönen Blumen und Pflanzen und Gräsern. Da läuft man 40 Minuten in den Berg rein und auf einmal steht man mitten im Paradies. Und wenn man dann 5 Etagen weiter nach oben gehen würde, dann käme dahinter die Wüste. Und in diesen Bergen kann man halt die verschiedenen Farben der Steine sehen. Also das ist schon krass.
Okay, das war jetzt zum Beispiel landschaftlich. Jetzt hast du gerade schon gesagt, menschlich.
Ja, menschlich. Also in Asien sind nicht alle Menschen gleich. Und ich glaube, die krasseste Gastfreundschaft ist halt in Indonesien. Malaysia war auch super. In Thailand sind die Leute auch sehr, sehr freundlich. Das ist halt ja das Land des Lächelns. Da ist aber eher das Problem, dass man nicht mit denen kommunizieren kann, weil die Leute, denen man auf der Straße begegnet, die lachen einen alle an, aber man kann nicht mit denen reden, weil die zum Beispiel kein Englisch sprechen.
Das wäre auch noch eine Frage, wie du denn mit allen kommunizieren kannst.
Ach so, ja. Ja, Englisch, Französisch, bisschen Arabisch, Deutsch. Ja, man kommt schon irgendwann
klar. Hat sich dein Sprachfeld groß erweitert?
Ja, also ich träume jetzt schon auf Englisch, ich denke auch auf Englisch und manchmal halte ich auch Vorträge auf Englisch. Aber das ist halt Englisch, das die ganze Welt versteht. Mhm. Also ich glaube manchmal, also ich würde gerne besser Englisch können, so grammatikalisch und für Briefe und so formal. Aber auf der Welt hätte mir das nichts gebracht. Also ich sag mal, indisches Englisch, das muss man auch erstmal lernen, damit man es versteht.
Ja, das ist okay.
Also das ist aber traurig, aber umso mehr man sein Sprachniveau halt runterbricht, umso mehr kann man sich halt verständigen.
Jetzt hatten wir landschaftlich, menschlich und jetzt kommt noch die Kulinarik.
Ja, kulinarisch. Ich meine, wir haben früher halt asiatisch gekocht, teilweise Thai, Japanisch. Ja, überwiegend halt Thai und Japanisch, würde ich sagen. Vielleicht noch ein bisschen Koreanisch. So. Aber jetzt, nach dieser ganzen Reise, würde ich sagen, dass Asien im Allgemeinen ein bisschen kürzer tritt und Indien und der Orient mehr in den Vordergrund kommt. Weil man soll immer das machen, was man am besten kann oder was einem am besten gefällt. Und für mich ist halt einfach orientalisches Essen und indisches Essen cooler als asiatisches. Ich meine, zum Beispiel in Japan. Japan war für mich halt von der Produktqualität unfassbar. Das war einfach nur mega cool. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel Qualität auf einem Haufen gesehen. Wenn man auf den Markt geht, da könnte man alles kaufen. Das sieht nicht nur fantastisch aus, das schmeckt auch sowas von krass, dass wir uns hier vielleicht mal eine Scheibe davon abschneiden sollten. Weil ich habe einmal eine Tomate gegessen, die hat 7 Euro gekostet. Ich habe nur in meinem ganzen Leben
7 Euro.
Noch nie so eine Tomate gegessen. Das war einfach mega. Und auch den Respekt, den die den Lebensmitteln halt gegenüberbringen, ist wirklich toll. Aber wenn man halt das jetzt komplett runterbricht, gibt es halt Sushi, Sashimi, Reis, Miso-Suppe, Ramen, wobei Japaner das halt nicht als denen ihr richtiges Gericht sehen, Okonomiyaki und Teppanyaki. Und dann halt Grill. Aber das ist ja auch Fleisch. Also für mich persönlich hat halt das Gemüse gefehlt. Die haben Reis, mega coolen Fisch, Fleisch, aber wo ist halt das Gemüse? In Indonesien gibt es fast gar kein Gemüse. Die haben wunderschönes Obst, das isst aber auch keiner. Es gibt halt immer gekochte Fleischgerichte mit viel Soße und Reis. Aber auch dort hat mir Gemüse gefehlt. Das hat sich halt eigentlich so weitergezogen. In China zum Beispiel gibt es Gemüse, aber die bereiten das halt so fettig zu, dass es halt auch nicht mehr unter gesund fällt. Selbst in Indien gibt es halt weniger Gemüse, obwohl da ja viele Vegetarier sind. Aber selbst die Vegetarier essen dann halt Reis mit Soße und zum Beispiel frittierten Blumenkohl. Aber der Anteil vom Gemüse, also da gibt es schon Gemüse, ne? Da gibt es auch Erbsen,
aber
Curry.
Aber es spielt nicht die Hauptrolle.
Ja, aber so. Bei uns hier ist es zum Beispiel ganz normal, dass wir halt Kartoffel, Spinat und Fisch essen.
Ja, so halt, ganz klassisch. Ja. Fleisch oder Fisch, Beilage, Gemüse.
Genau, und bei uns zu Hause gibt es zum Beispiel echt, also wir sind jetzt keine Vegetarier oder so, um Gottes Willen, aber bei uns gibt es halt mega viel Gemüse oder Salat, wenig Kartoffeln und Fleisch oder Fisch. Ja, und das hat mich halt vermisst und deswegen fand ich es mega cool in Korea, weil dort gibt es unendlich viele verschiedene Varianten von Gemüse und alles schmeckt anders.
Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen verglichen, wenn du mal überlegst, wie wurde denn unsere Küche, also die deutsche Küche, dort wahrgenommen, überall, wo du unterwegs warst.
Boah, ich habe diese Frage vermieden zu stellen, weil in Deutschland gibt es eigentlich nur Sauerkraut mit Porknuggets.
Für die von außerhalb, meinst du? Ja.
Und dann bin ich in Tokio an einem Sonntag und laufe durch die Stadt und dann komme ich zum Oktoberfest.
Ich glaube, man kann diesem Fest auf der ganzen Welt nicht mehr.
Aber das war im Sommer.
Oh.
Das war im Sommer und dann haben die da hier mit ihren Trompeten Volksmusik gespielt. Also, ach nee.
Schublattler in Tokio.
Das ist echt strange. Aber
also das deutsche Essen hast du nicht vermisst,
nee.
Aber Gemüse dafür.
Ja, also das ist dieser Salat.
Ja.
Salat wird nirgendwo so gegessen wie bei uns. Natürlich hätte ich jetzt auch zu Starbucks gehen können, hätte mir morgens dann ein Sandwich gekauft, wäre mittags in irgendeine Pop-Up-Salatbar gegangen, aber das war halt nicht der Sinn der Sache. Also ich hätte natürlich in jedem Restaurant Caesar Salad bestellen können, wenn ich so Lust auf Salat hätte. Aber ich bin ja dahin gefahren, um halt echtes Essen, also traditionelles Essen zu essen. Und das ist mir halt echt wirklich krass aufgefallen.
Und du meintest jetzt gerade schon so, was du zu Hause oder was ihr zu Hause immer gegessen habt, wenn du dich mal zurückerinnerst als Kind. Was war da so dein Lieblingsgericht? Was gab es bei euch zu Hause?
Oh, da gibt es viele Sachen. Also, ich weiß, dass meine Oma immer so ein Fischfilet paniert hat. Das gab es auch meistens dann freitags. Und dazu gab es immer Frisee-Salat mit Tomaten drin und ziemlich einem sauren Dressing. Oder Frisee- oder Endiviensalat. Und dann haben wir halt Pellkartoffeln dazu gemacht und durften dann halt den Kartoffel halt in den Salat reinkneten. Manchmal hat die dann auch selber Remoulade gemacht, also ganz normal. Und da gefüllte Paprika-Rouladen. Aber bei uns war halt nicht diese Bratenkultur. Also auch heute esse ich nicht gerne Braten und Rotkohl und Knödel. Voll viele Leute stehen ja da drauf, aber das ist nicht so meins. Gott sei Dank bin ich in so einer Familie aufgewachsen, die grillen oder ein Hähnchen in den Ofen schieben.
Gott sei Dank. Und gerade hast du schon gesagt, Fisch hat früher schon total dazugehört. Das ist ja jetzt was man als Kind manchmal nicht von Anfang an mag. Gibt es heute irgendwas, was du partout nicht isst, also wirklich gar nicht? Ich kann mir natürlich vorstellen, dass du schon gefühlt alles gegessen hast.
Ja, ne? Ich habe alles gegessen. Also, es gab einmal bei uns zu Hause saure Nieren. Der Geruch von dem ganzen Haus, das hätte ich auch nicht probiert. Heute hätte ich es vielleicht probiert, aber hätte auf jeden Fall gesagt, dass es nicht gut schmeckt. Es gibt nichts, was ich wirklich nicht mag.
Alle Gewürze, Kräuter,
ich mag alles, Koriander. Ich kann auch alles essen. Aber es gibt halt so Sachen, das für mich jetzt kein Mittagessen. Also zum Beispiel Apfelpfannkuchen oder so, das ist für mich kein Mittagessen. Das würde ich mir jetzt nicht selber kochen, das würde ich auch nicht für meine Familie machen. Nee, also es gibt halt so Sachen, die man halt isst, aber jetzt, wo ich selber entscheiden kann, was ich essen würde, würde ich jetzt keinen Milchreis zum Mittagessen essen.
Ja, das ist irgendwie auch so ein teilweise deutsches Ding, habe ich das Gefühl, was Süßes zu machen und dafür eine große Portion und das dann als Mittagessen, so wie eben Apfelstrudel oder...
Also bei uns gibt es relativ wenig Süßkram, aber so alle 3 Monate gab es vielleicht mal einmal beim Mittagessen Milchreis, wenn mein Vater nicht zu Hause war. Oder halt mal Pfannkuchen. Aber da gab es dann wahrscheinlich auch erst einen Speckpfannkuchen und dann einen Apfelpfannkuchen. Aber sowas gibt es wirklich selten, mega selten.
Und was gibt es bei dir zu Hause? Gut, aktuell hast du kein,
also, meintest du ja schon, du hast kein wirkliches Zuhause, keine eigene Küche. Wenn ich mal zu Hause für mich selber kochen würde, dann gäbe es, also ich, was ich echt zu Hause auch teilweise alleine gemacht habe, war halt Frühstück. Also dann mache ich mir schon so ein geiles Omelett mit ganz viel Chili, Paprika, Tomaten und dann Ei drüber, vielleicht noch eine Scheibe Käse drüber. Also Omelett, aber ich esse dann halt mega scharf. Und wenn ich jetzt, ich glaube, ich habe in meinem Zuhause im Schloss vielleicht 3-mal im Jahr gekocht. Und meistens war ich dann schon so verhungert, dass das Gemüse schon vernichtet worden ist, bevor das halt in der Pfanne war. Also ich habe es dann eher roh gegessen. aber dann würde ich mir Hähnchen braten mit vielleicht Brokkoli oder Kohlrabi, Curry-Kokossoße und das war's. Also kein kulinarisches Highlight. Klingt
auch schon nach einem mehr oder weniger aufwendigem Omelett für meine Verhältnisse zumindest.
Also echt easy.
Und wenn wir jetzt von der privaten Küche in deine professionelle Küche gehen, gibt es denn, ich meine, jetzt geht es ja wieder so richtig los, das wird jetzt auch, werden so die ersten Male wieder sein, dass du hier wirklich zu Hause kochst, in deinem eben für das Pop-Up-Restaurant, das jetzt aufmacht am Wochenende. Gibt es denn so ein Gericht, wo du sagen würdest, das ist so ein Julia-Signature-Dish?
Ja, auf jeden Fall habe ich einen Signature-Dish, der ist auch das ganze Jahr mit mir um die Welt getingelt.
Was ist das?
Ich bin jetzt schon selber total genervt davon, aber die Leute lieben das und das Gericht ist wirklich cool. Und das ist ein Fisch, diesmal ist es ein Cobia-Fisch und der wird mit indischen Aromen serviert, also im Prinzip Cobia-Tandoori-Style. Und die Geschichte, also ich habe es jetzt auch mehrmals auf einer Masterclass gemacht und eigentlich einmal rund um die Welt gekocht und es gibt dazu so ein Foto, wo ein Inder wirklich mit so einem Turban vor mir steht und den Teller ableckt. Also ich glaube, das war dann das größte Kompliment, was man eigentlich für ein Gericht bekommen konnte.
Sieht man in der Sterne-Gastronomie wahrscheinlich nicht so oft.
Nee, das war auch in der Küche und wir haben halt für 50 Personen gekocht und dann waren halt ein paar Teller mehr. Und dann kam wirklich der Inder aus diesem traditionellen indischen Grillrestaurant, das durch 4 Familien durchgezogen ist und hat dann diesen Teller probiert und geliebt. Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt nach Hause komme und das ganze Jahr lang gekocht habe und die Leute das wirklich gut fanden und ich finde es auch selber echt gut, dann darf das nicht fehlen.
Und solche Rezepte, schreibst du dir die auf?
Ehrlich gesagt, oder? Dazu gibt es kein Rezept. Weil in jedem Land muss ich ja für eine andere Menge kochen. Ich habe immer einfach das gekocht. Ich meine, da gibt es kein Rezept, das muss schmecken. In Äthiopien waren die Bananen mega süß, in Indien auch, in Russland haben die Bananen noch gar nichts geschmeckt. Also muss man halt vielleicht ein oder zwei mehr reinmachen. Überall für solche Sachen habe ich halt keine Rezepte.
Und wie entsteht so ein neues Gericht? Im Kopf oder durch, ich kann mir jetzt vorstellen, bei der Reise irgendwie Eindrücke auf dem Markt, was du probiert hast und dir vielleicht überlegst, oh, das könnte irgendwie geschmacklich zusammenpassen?
Also es gibt halt verschiedene Varianten, wie so Gerichte entstehen können. Zum einen ist es halt, dass es Erinnerungen sind an Kindheit oder vielleicht auch an Reisen. Zum anderen entstehen bei uns Gerichte durch Produkte. Das heißt, wenn ich irgendwo auf der Messe bin und ein neues Produkt kennenlerne und das halt mega ist, dann würde ich es halt darum bauen. Oder es lebt halt von dem Geschmack, den ich irgendwo mal gegessen habe und dann ist er mir in Erinnerung geblieben und den möchte ich halt irgendwie wieder einfangen.
Also nicht so, die, wie man sich es aus dem Film vorstellt, so dass du nach Hause kommst und total experimentierfreudig in der Küche rumwerkelst und überlegst, jetzt muss ich das auf den Teller kriegen.
Nee, das bringt gar nichts. Also ich mache das erstmal auf Papier. Ich schreibe das erstmal auf, dann überlege ich eine Nacht, dann erzähle ich das mal jemandem. Mit manchen Leuten kann man halt voll gut Rezepte machen, mit manchen weniger. Zum Beispiel mit Anne. Ich sag dir dann, was ich machen will.
Und Anne ist eine Anne Kollegin.
Anne war früher bei mir in der Patisserie. Mhm. So ein kleines, junges Mädchen. Die hat jetzt meinen Platz in der Jugendnationalmannschaft eingenommen. Und ja, die ist auch motiviert. Und dann erzähle ich dir immer, welchen Geschmack ich da drin haben will. Und danach überlegen wir halt, wie wir das halt hübsch präsentieren können. Wie wir das halt auf den Teller bringen. Das ist halt irgendwie wichtig, weil ich weiß ganz genau, wie das alles schmecken soll. Aber dann hat man auch mal so eine Blockade und weiß nicht, wie das halt auf dem Teller aussehen wird. Ich kann ja nicht jeden Teller halt stapeln wie so ein Türmchen, damit der Gast gezwungen ist, halt alles zusammen zu essen. Und manchmal verzettelt man sich dann auch und dann sagt irgendjemand anders, nee, komm, es reicht jetzt mal. Wir machen das jetzt erstmal und dann probieren wir und dann gucken wir weiter.
In Sachen Anrichten, gibt es da auch schon irgendwas, was du gar nicht mehr sehen kannst, wo du dir denkst, ach, das ist jetzt echt 2012, kann ich nicht mehr sehen.
Also ich bin halt so ein Klecks, ich mag gerne diese Klecks, auch wenn es out ist, ist mir egal. Weil wenn man so einen Teller hat, wo nichts drauf schön aussieht, also das ist auch schlecht gesagt, aber manchmal hat man halt Sachen, die halt zusammen mega gut schmecken, aber die haben halt alle keine Form. Und dann ist es echt schwer, manchmal das auf den Teller zu bringen. Und wenn man dann so einen Klecksteller hat zum Beispiel, dann kann man einfach in diesem Stil verfahren und den Teller halt im Chaos anrichten, aber trotzdem sieht es irgendwie cool aus. Wäre der Teller leer und man würde halt einen Löffel Couscous an die und die Stelle setzen und ein paar Punkte und so, dann ist es halt irgendwie doof. Also es kommt immer drauf an. Aber ich finde, jeder Teller sollte halt irgendwie anders aussehen. Man soll halt nicht immer direkt sagen, ah ja, das ist aber der Style von Jula Komp. Also das will ich nicht.
Für Überraschungen noch gut sein.
Genau, und ich werde auch versuchen, das jetzt alles ein bisschen zu ändern und puristischer zu werden. Es fällt einem natürlich am Anfang schwer, weil man immer noch mehr und mehr machen will, weil man denkt, ah ja, da muss man auch das und das. Und im Endeffekt ist weniger mehr. Man muss halt mutig sein und sich trauen. Aber nachdem ich in Asien in diesen ganzen Sterne-Restaurants war, die haben drei Sachen auf dem Teller und das reicht.
Das heißt, der Trend geht schon in Richtung puristischer.
Ja, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das mit mir vereinbaren soll, aber das wird schon. Das wird vielleicht ein schleichender Prozess.
Gibt es irgendwas, was dir wirklich, wo du sagst, okay, das misslingt mir einfach immer?
Also zum Beispiel kann ich keine Mayonnaise mit einem Mixstab.
Ah, okay, das kann ich auch nicht.
Das funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, wie die anderen das immer machen. Das hat bei mir noch nie funktioniert. Nicht, wenn der Mixbecher voll war, nicht, wenn er leer war, nicht mit langsam rein. Ich mache es einfach mit der Hand.
Mit dem Rührgerät?
Nee, mit der Hand.
Also mit dem Schneebesen.
Ja.
Okay, dann hast du auch ordentlich Power.
Ja, ich kann es so, dass es immer der gleiche Sound ist. Immer die schöne 8.
Und wenn du heute irgendwo essen, also wenn du in einem Restaurant bist, ich könnte mir vorstellen, dass man ja viel auch ausprobieren will, wenn man selbst kocht und dann entsprechend viel essen geht. Bist du eher diejenige, die sich die Weinkarte geben lässt?
Ja, ich lasse mir die
immer geben. Oder immer eine Empfehlung?
Ich lasse mir die erstmal geben, lese mir durch, dann sage ich, keine Ahnung, was ich bestellen soll und dann nehme ich die Weinbegleitung. Ich hätte es, also zugegebenerweise hätte ich es wirklich nötig, mal das richtig zu lernen. Aber vielleicht, wenn ich jetzt hier bin, habe ich das eigentlich schon so auf meiner Liste stehen für nächstes Jahr, dass ich mal so ein Crashkurs Wein mache. Ich meine, wir trinken immer Wein. Ich weiß, was lecker ist und was nicht.
Das ist das
was
Wichtigste
mir schmeckt
übrigens.
Und was ja. nicht. Aber es wäre schon gut, das mal von Anfang an zu lernen.
Und wenn du im Restaurant bist, suchst du das dann gemeinsam immer, also in Sachen Weinbegleitung, das lässt, übergibst du vollkommen in die Hand des Sommeliers ja, oder der Sommelier.
Ja. Ehrlich gesagt, da habe ich zu wenig Ahnung.
Aber hast du so im Kopf irgendeine Kombi, die dir in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, das war wie Faust aufs Auge, das hat so gut gepasst?
Boah, das ist öfter so. Also ich meine, es ist eigentlich echt selten, dass man im Restaurant sitzt und sich denkt, oh Gott, der Wein schmeckt grausam und das passt überhaupt nicht zum Gericht. Es gibt immer so Kleinigkeiten, wo man sagt, ah ja, aber dass es mal echt schlecht war, kann ich mich nicht dran erinnern.
Also vieles überwiegend hängt auch gut. Am persönlichen Geschmack einfach.
Jeder ja, zum Beispiel, ich mag halt gerne kräftige Weine. Ich möchte nicht so. Also manchmal ist es ja so, dass man am Wein riecht und der halt richtig gut riecht, so fruchtig, blumig, leicht. Und dann trinkt man daran und dann schmeckt das einfach nach nichts. Also all diese Gerüche, die man vorher hatte, findet man im Wein überhaupt nicht wieder. Dann, das ist so der Moment, wo ich halt total enttäuscht bin. Aber es gibt Leute, die das dann total toll finden und sagen, oh ja, der Wein ist ja ganz mild und leicht. Nee, das finde ich halt nicht gut.
Also eher lieber sowas Ausdrucksstarkes, ja. Was wir jetzt haben, ja. So einen Stil, wie man ihn oft Mosel, Rheingau und so genau. weiter findet.
Und zum Beispiel jetzt auch für das Pop-Up-Dinner. Wir waren halt zweimal im Weinkeller, der Restaurantleiter, der jetzt mit uns dabei ist, der kennt mich, der weiß ja, wie mein Geschmack ist oder wie ich koche. Ja, dann waren wir halt mit 4 Leuten da. Im Endeffekt gibt es keinen Wein, den ich geil finde, wo ich sage, boah, das ist aber ein Mega-Wein. Aber in diesem Moment zählt auch nicht mein Geschmack, weil es geht darum, dass der Wein halt zum Essen passt.
Das heißt, ja. Du bist jetzt auch nicht die Sorte Köchin, die dann sagt, nein, mein Gericht steht sowieso im Vordergrund, sondern verlässt dich da voll auf den Rat der anderen,
ja,
weil es am Ende zusammen stimmig sein muss.
Ja. Mhm.
Wenn man jetzt mal an die Sterneküche in Deutschland denkt, dann habe ich manchmal so das Gefühl, dass die noch eine zusätzliche Popularität bekommen hat oder eben auch schon seit längerer Zeit hat, dadurch, dass man so viele Köchinnen und Köche auch im Fernsehen sieht, in Dokumentationen. Netflix gibt es ja eine Serie. Guckst du dir sowas manchmal an? Ich meine, die Zeit ist rar, aber interessiert dich sowas?
Ja, früher war ich total der Kochsendung-Junkie. Also ich bin extra samstags morgens früh aufgestanden, um halt Jamie Oliver zu gucken. Tim Melzer war da zu meiner Zeit. Da gab es die Kochprofis, das perfekte Dinner. Und jetzt, boah, ist so langweilig, das kann ich mir nicht angucken.
Und selber? Also wenn du jetzt mal im Fernsehen bist, gibt es
das
sicherlich
auch. Ja, dann gucke ich mir das auch nicht an. Weil ich mag meine Stimme im Fernsehen nicht. Nee, gucke ich mir nicht an. Also bei der Küchenschlacht zum Beispiel, das finde ich eigentlich ein cooles Konzept. Da bin ich auch ab und zu meiner Jury, wobei ich jetzt auch schon über ein Jahr nicht mehr dort war. Das finde ich eigentlich eine coole Sache. Ja, und wenn ich jetzt mich mit Freunden treffen würde, dann würde ich auch Kitchen Impossible sonntagsabends gucken. Weil es halt irgendwie auch so eine Belustigung und das hat halt was mit unserem Topic, also mit irgendwie mit uns zu tun. So eine Quizshow würde ich mir jetzt nicht angucken, aber das finde ich halt dann schon lustig. Aber ich weiß auch nicht, ob ich alleine mich da hinsetzen würde und die ganze Show gucken würde. Ich glaube, dann wäre es mir auch wieder zu vertraut, weil das hat man ja jeden Tag dieses...
Ein bisschen Abwechslung ist auch gut, meinst
und
du?
Und ehrlich gesagt habe ich seit 10 Monaten kein Fernsehen geguckt, weil ja meistens gibt es halt, wenn überhaupt, nur alles auf Englisch und ich schlafe abends eh immer direkt ein.
Aber wahrscheinlich auch, weil der Tag relativ intensiv ist. Mir ging es jetzt so als Studentin, wir hatten ein Sterne-Restaurant auf dem Campus und da war ich mal für Wein zuständig für ein Jahr lang und ich wurde da das erste Mal so richtig an diese Sterneküche und an diese Faszination rangeführt und mich jetzt komplett gepackt. Und natürlich davor muss man ja schon auch sagen, so irgendwo essen zu gehen, kostet ja auch nicht wenig jetzt im Sternebereich. Hast du so einen Tipp für Leute, die sich da langsam rantasten möchten und vielleicht das einfach mal ausprobieren wollen, was man da am besten macht?
Sparen. Die Sache ist halt, wenn wir uns Jeans für 100 Euro kaufen, dann ist es okay. Aber einmal für ein Menü für 100 Euro auszugeben, da sind die Leute halt dann irgendwie so,
Du meinst, bei uns ist einfach so die Priorität anders, an also Ausgaben noch anders.
Mega, also zum Beispiel in Frankreich, das ist jetzt vielleicht das Einfachste. Die haben ein kleines, hässliches, altes Auto, denn ihre Wohnung ist mini, ohne Deko. Klamotten, naja, halbe-halbe würde ich sagen. Aber die geben ihr komplettes Geld für Essen aus. Und in Deutschland fahren alle ein dickes Auto, also jetzt übertrieben gesagt, alle haben eine coole Wohnung, überlegen sich, wie die jetzt ihre Wohnung dekorieren, zu welcher Jahreszeit, kaufen coole Klamotten, aber für Essen gibt keiner Geld aus.
Also heißt, du wünschst dir auch so ein bisschen, dass Leute die Qualität einfach noch mehr schätzen, indem sie eben auch mehr Geld dafür ausgeben.
Und das ist halt jetzt so verallgemeinert, aber das ist halt die überwiegende Leider der Bevölkerung. Es gibt halt immer auch junge Leute, die inzwischen halt bereit sind, dafür Geld auszugeben. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel einmal mit der Firma irgendwo war und dann gesagt hat, oh, boah, das ist aber schon krass und man wird dann doch satt, weil das größte Vorurteil ist ja, man bezahlt viel Geld und man wird nicht satt.
Was ich noch nie so erlebt habe.
Ich auch nicht. Ich gehe voll total selten essen, weil danach fühle ich mich immer so vollgefuttert. Und wenn ich halt irgendwo essen gehe, möchte ich auch gerne das ganze Menü essen und das ist einfach viel zu viel. Ich kann das nicht. Ich kann es echt nicht essen. Spätestens beim Dessert muss ich aufgeben, weil sonst ist mir danach schlecht. Und keiner hat wahrscheinlich die Vorstellung, wie lange wir dafür brauchen. Ich meine, jetzt ist das erste Dinner am Freitag und ich bin seit gestern in der Küche. Man muss erstmal alle Fonds und so weiter kochen im normalen Tagesgeschäft. Okay, das geht immer weiter und weiter und weiter. Aber wenn man jetzt überlegt, dass ich von 0 auf 100 alles vorbereiten muss, da sind wir ja 5 Tage mit 3, 4 Leuten beschäftigt. Das ist so viel Arbeit.
Und man hat noch eine super schöne Atmosphäre. Man hat den Service noch. Es sind so viele Sachen, die da mitspielen, ne?
Ich sag mal, die Reinigung von den Handtüchern auf der Toilette kostet auch Geld. Und das sind halt so Kleinigkeiten, Serviette. Dann fällt einem die Serviette runter, dann hat man schon 2 Servietten. 2 Servietten bügeln in der Reinigung oder waschen, das kostet ja auch Geld. Also das ist halt echt viele Kosten, die kein Mensch sieht. Oder wenn man einen coolen Garten hat, der Gärtner muss auch bezahlt werden. Parkplatz, das ganze Licht, die Beleuchtung, also Strom ist halt schon echt enorm. Und wir arbeiten trotzdem noch so viele Stunden umsonst.
Ich habe jetzt zum Beispiel wahrgenommen, dort oder auch da, wo ich her bin, gibt es öfter mal so Mittagsmenüs. Das ist dann so ein Lunchmenü für, ich glaube, 3 Gang, was auch schon richtig klasse ist, wo man vielleicht, weiß nicht, einfach mal für 50, 60, 70 Euro schon wirklich gut auch Sterne essen gehen kann. Ja. Wäre das so ein Tipp für...
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Und es gibt inzwischen auch viele Restaurants, die zum Beispiel ein Restaurant haben und eine Bar dabei und dann in der Bar halt so ein kleines Menü haben. Das finde ich auch gut. Also da, das ist ja auch eigentlich mein Hintergedanke gewesen bei der ersten Planung des Restaurants, dass man gesagt hat, okay, wir machen halt oben eine Bar mit so ein bisschen Barfood. Und unten sitzen halt die Gäste und dann können halt die jüngeren Leute, die ja eher in die Bar gehen, sehen, was unten halt so abläuft. Und damit hofft man halt, dass die dann beim nächsten Mal halt nach unten kommen, weil die dann fasziniert sind vom Service, hier was angegossen, dann qualmt was, halt so.
Die werden dann gelockt,
genau.
Visuell.
Das war das Ziel.
Jetzt hast du schon so ein bisschen dein zweites Ziel auch die letzten Wochen formuliert und das ist der 2. Stern. Das ist, ich meine...
Erstmal brauchen jetzt meinen ersten wieder.
Ach so, stimmt, ja. Aber was man sich ja von außerhalb manchmal so ein bisschen fragt, wenn man in dieser Szene nicht so extrem drin ist, was sind denn die genauen Unterschiede? Also wo liegen jetzt nochmal die Unterschiede von 1 auf 2? Und dann gibt es ja noch 3 Sterne. Sind so ein paar Merkmale, an denen man das festmachen kann?
Nee, jeden Tag ein Stückchen besser. Also es geht bei Michelin wirklich nur um das, was auf dem Teller ist. Und es muss halt dann schon herausragend sein. Es geht natürlich auch um Produkte, Produktqualität, aber man kriegt auch keinen Stern, wenn man einen Esslöffel Kaviar und dann 3 Trüffel darüber hobelt.
Also das auch nicht gut schmecken würde.
Das Wichtigste ist halt die eigene Handschrift. Also zu mir haben die gesagt, das ist das Wichtigste, die eigene Handschrift. Also es muss Geschmack sein, der keiner hat, weil wenn ich jetzt... oder wenn man halt sieht, dass meine Gerichte genauso aussehen wie eine von den besten Köchen auf der ganzen Welt, dann ist das ja klar, dass das alles kopiert ist und ich mache das kurz danach. Nee, man muss ja überlegen, wie lange das alles schon dauert. Wenn der das in seinem Buch stehen hat, dann kann ich es ja nur geklaut haben. Also es ist halt echt wichtig, dass man sich darauf konzentriert, sein eigenes Ding zu machen. Deswegen bin ich auch in dieser Gewürzwelt unterwegs, weil das ist das, was ich gerne mag, was mir gut schmeckt, was ich gerne an den Mann bringen möchte und das muss man halt dann perfektionieren. Und da kommt mir es halt zugute, dass ich nie im 2- oder 3-Sterne-Restaurant gearbeitet habe, weil alles, was wir kochen, ist unser eigenes.
Also das heißt, du hast keinen Masterplan, so hier, damit greife ich mir den 2. Stern.
Nee.
Da und da will ich irgendwie noch was lernen.
Ja, ich möchte noch was über das Thema Fermentation lernen.
Mhm. Zum Beispiel? Also was fermentiert man?
Ja, man fermentiert auf der ganzen Welt alles, nur in Deutschland nicht. Klar, wir machen halt Laktofermentation, das ist jetzt beim Sauerkraut eingelegte Gurken und eingelegte Tomaten. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Varianten und da war ich bis jetzt vielleicht nicht mutig genug, weil das halt so fremd ist. Und wenn mir das schon so strange schmeckt, wie soll das dann normalen Gästen schmecken? Also wäre es gut, das einmal richtig zu lernen, um danach zu wissen, ja, das hat geklappt oder das hat nicht geklappt.
Gibt es eine bestimmte Person, von der du das lernst?
Oder gibt es einige? Ich habe jetzt in Russland doch einige kennengelernt, auch schon beim letzten Mal. Viele Spanier machen das auch, aber auch viele Spanier sind unterwegs in der Welt und machen das. Und in Russland zum Beispiel ist Fermentation ein riesiges Thema. Ukraine und so, die machen alles selber.
Gibt es allgemeine Personen, mit der du gerne mal in der Küche stehen würdest?
Oh, nö. Ich habe jedes Wochenende so viele Köche um mich rum. Hm.
Wichtiger ist das gute Team.
Ja. Also die, jetzt, ich meine, ich war jetzt bei so vielen Festivals, ich habe schon viele coole Köche kennengelernt, aber ich habe jetzt keinen im Kopf, wo ich sage, ja, mit dem will ich jetzt unbedingt kochen. Das dauert vielleicht noch ein bisschen.
Wir reden jetzt schon immer von Köchen und es gibt noch ein Thema, auf das du bestimmt immer, immer wieder angesprochen wirst. Und ich will es aber trotzdem auch machen. Einfach, weil das tatsächlich immer noch so in den Köpfen in Deutschland ist und tatsächlich auch Realität. 300 Sterne Küchen gibt es, glaube ich, 320. Wie viele sind davon von Frauen geführt?
7.
7. Ich habe nämlich natürlich nach dir gegoogelt und ich hatte eingegeben Julia Komp und dann kam andere suchten eine. Und dann eben so eine Latte an anderen, aber natürlich nur männlichen Sterneköchen. Also zeigt auch, wie eintönig man da teilweise schon denkt. Und muss aber auch selber zugeben, wenn du mich jetzt fragen würdest, zähl mir mal 20 Sterneköche auf, dann würde es mir im männlichen Bereich tatsächlich leichter fallen, einfach weil man die mehr kennt. An was liegt das?
Ich sage, das liegt an der Familie. Also guck mal, ich bin jetzt den ganzen Tag unterwegs.
Also so klassisches Problem tatsächlich von Frauen im Beruf?
Ja. Ich meine, ich habe meinen Stern jetzt mega früh bekommen. Das ist ja auch nicht der Idealfall. Also das ist der Idealfall. Das schafft ja auch nicht jeder direkt. Vielleicht hat auch nicht jeder die Möglichkeit oder die Chance, das mal eben so ein Restaurant zu übernehmen oder in diese Position zu kommen. Ja, und da, ich hätte auch geplant, dass ich meinen Stern erst mit 35 oder so bekomme. Ja, von daher ist es klassisch das Familienproblem. Also ich sage, ich liebe meinen Job, ich arbeite jeden Tag von morgens bis abends und dann meinen 2 freien Tagen mache ich auch irgendwas, was mit meinem Beruf zu tun hat.
Oh, okay.
Also ich habe ja noch nie mal Zeit für mich, geschweige denn für einen Partner. Wie soll ich das mit Kindern hinkriegen? Mhm. Also alles, was man will, kann man auch machen. Mhm. Da, nach dieser Regel lebe ich. Aber im Moment kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Aber wenn jetzt ein Traummann vor meiner Tür stehen würde und ich irgendwann Kinder will, ja, dann muss man es halt hinkriegen. Aber ich kenne auch selber viele, also auch viele Frauen, die jetzt mit mir gearbeitet haben oder um mich herum und alle, die aufgehört haben, haben halt wegen der Zeit aufgehört, weil es einfach zu viel Zeit ist.
Super zeitintensiv. Wie viele Stunden die Woche arbeitest du, was schätzt du?
Ja, ich denke nicht, dass ich, ja, mindestens 13 am Tag mal 5.
Und was machst du, wenn du hast gerade schon gesagt, das hat auch mit Kulinarik zu tun?
Ja, dann ist man auf der Messe, dann ist man auf dem Gourmetfest, dann geht man vielleicht selber essen, dann fliegt man mal eben dahin, für eine Show anzugucken. Ja.
Und zurück zu diesem, tatsächlich zu dem Thema mit den Küchenchefinnen. Hast du einen Unterschied wahrgenommen zwischen Männern und Frauen in der Küche? Ja. Gibt es da was
Mega.
Bezeichnendes?
Mhm. Bei den Männern ist es halt so, ich bin der Chef und ihr seid mein Team. Bei der Frau ist das halt so, wir sind ein Team. Und alle Leute, die ich so zwischendurch kennengelernt habe, die haben immer das als erstes gesagt. Egal, wo ich war, habe ich immer gesagt, ja, wir haben das gemacht. Oder, ja, ich weiß nicht, der Frauen sind ja schon anders. Ja, wenn ich das halt so jetzt klar und deutlich sage, dann sind alle Männer sauer. Aber es ist die Wahrheit. Ich meine, wo ich früher dann, ist der Chef halt zum Gourmetfest eingeladen worden. Wir haben das Ganze vorbereitet, gepackt, alles für den schön gemacht und dann hat er sich dann gestellt und hat gesagt, ja, ich habe es übrigens gemacht. Mhm. Ja, das würde ich niemals machen. Alle haben mehr gearbeitet, alle haben das noch zusätzlich vorbereitet, alle sind jetzt an ihrem freien Tag mit mir unterwegs, wir haben das gemacht.
Man hat ja auch oft so, oder ich glaube, viele haben noch dieses Vorurteil von den richtigen Cholerikern in der Küche, das ist jetzt, habe ich zumindest nie so wahrgenommen, wenn ich in der Küche gearbeitet habe. Aber welcher Ton herrscht bei dir?
Ja, ich bin viel zu lieb.
Das heißt?
Ich bin echt, wir sind halt so ein Team. Aber bei uns war das halt auch cool, weil wir alle, mehr oder weniger alle das gleiche Alter, alle die gleiche Musik, Freunde, wir sind eher Freunde. Das war nicht so Arbeitsklima. Ich meine, jetzt mit Jan war ich auf der halben Welt unterwegs, mit Anne war ich auf der halben Welt unterwegs. So, das ist halt dann doch ein anderes Verhältnis. Und zum Beispiel, wenn die halt irgendwo mit mir hin können, dann ist es ja auch für die cool. Die lernen wieder was Neues, sind nicht zu Hause, traveln. Mhm.
Und die sind jetzt aus deinem jetzigen oder aus deinem zukünftigen Team?
Aus dem alten.
Okay.
Die sind mit mir da hingekommen und auch mit mir gegangen.
Und Musik in der Küche scheint ja eh immer so ein wichtiges Thema zu sein. Was läuft bei euch?
Ja, entweder läuft bei uns 1 Live oder Spotify 50 Best. Halt ganz normale Musik.
Also es gibt keine so eine Antriebsmucke, wo ihr sagt, wenn es mal irgendwie gut laufen muss, dann
ja, da gibt's kommt immer mal ein, weiß, was da ich. Da gibt es immer mal ein, zwei Lieder, wo halt, wo man sagt, okay, das ist halt jetzt so mein, so das unser Team, Küchenteam. Ja. Ja, zum Beispiel hier, wo dieses Lied kam, mein Team, nicht ohne mein Team.
Ja.
Ja, das lief bei uns halt auch oben, von oben bis unten. Aber das ist halt dann auch, irgendwie gehört das dann dazu. Wenn man dann im Auto sitzt und das Lied hört, dann muss man sich halt auch wieder daran erinnern, was man halt alles schon durchgestanden hat. Ich meine, es ist ja auch nicht immer alles einfach. Es ist ja nicht immer alles shiny. Das sind auch viele Tage, wo es echt hart ist, wo man am Limit ist, wo vielleicht mal nicht so gut läuft. Aber dann, wenn man halt freundschaftlich auch befreundet ist, dann ist es doch viel, viel einfacher, als wenn das halt nur so Kollegen sind. Ich glaube, guck mal, diese Zeit in der Küche oder mit diesem Team verbringe ich ja mehr Zeit als mit Freunden, Familien und im Bett. So, wenn ich davon einen nicht mag, dann klappt das nicht. Man muss es halt richtig mögen. Ich meine, zum Beispiel mit Anne, wir haben jetzt überall auch dann in einem Zimmer geschlafen oder so. Das ist dann, stell dir vor, ich würde die nicht mögen. Das geht ja gar nicht.
Und wenn man auch so Sachen zusammen schafft oder Ziele erreicht, wie du jetzt vorhin erzählt hast, oder auch einfach nur Feierabend hat, dann
schweißt das schon zusammen, ja.
Dann schweißt das zusammen. Und was trinkt ihr da so? Was gibt's, Kölsch oder Senkt?
Ja, Kölsch. Also es kommt immer drauf an. Aber also Bier. Ja, bei uns trinken schon alle gerne Bier und so ein Radler nach dem Feierabend finde ich schon auch gut.
So ein Kabi wäre vielleicht auch was. Kabibi. So ein Kabi. Also Kabinett, ja. Sagen manche immer so ganz liebevoll.
Aber das ist halt, das ist dann, man hat halt Durst nach dem Feierabend.
Und da löscht das Kölsch am allerbesten.
Ja. Ja.
Das klingt nach sehr vielen Projekten und so unermüdlich, wie du da rangehst, bin ich mir sicher, dass du die nötige Power hast.
Ja, ich habe ja noch mehr in meinem Hinterkopf. Da kommt noch meine Arganölproduktion.
Also auch noch selber die Produkte herstellen?
Ja.
Mhm.
Oder mitherstellen.
Also können auf jeden Fall gespannt sein. Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich würde sagen, wir nehmen noch einen Schluck. Und damit darfst du dich dann auch... Oh, du hast leer. Ich schenke nochmal ein. Und damit darfst du dich dann wieder wahrscheinlich zurück an die Arbeit verabschieden. Und ich nach Hause. Also Prost, vielen Dank, Prost, dass du dir Zeit genommen hast. War super nett. Und alles Gute.
Das war mein Gespräch mit der Sterneköchin Julia Komp. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Glas Wein auch wieder dabei. Bis dahin eine gute Zeit. Wir hören uns.